Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Info 3 Mittag.
Die Streusalzvorräte gehen zur Neige. Die Rheinsalinen können schon bald nur noch ihre Tagesproduktion ausliefern. Dieser Schuldspruch ist keine Überraschung. Die russische Justiz verurteilt Michail Chodorkowski auch im zweiten Prozess. Das Wetter heute: ziehen immer mehr Wolken auf. Morgen fällt etwas Schnee. Die Temperatur steigt auf 0 Grad. Am Mikrofon sind Daniel Hofer und Christian Lüscher. Er hat die Nachrichten.
In der Schweiz haben der frühe Wintereinbruch und das anhaltend kalte Wetter mit dem vielen Schnee zu einer Knappheit an Streusalz geführt. Die Rheinsalinen verfügen nach eigenen Angaben über einige tausend Tonnen an Vorräten. Sind diese aufgebraucht, gibt es nur noch die Tagesproduktion. Viele Gemeinden wollen nun nur noch Hauptachsen salzen. In Polen sind wegen der bitteren Kälte über die Weihnachtstage 8 Menschen erfroren. Nach Angaben der polnischen Polizei starben damit seit Anfang Winter insgesamt 127 Personen in der Kälte. Die meisten der Opfer seien Männer zwischen 35 und 60 Jahren, meist Obdachlose und Alkoholiker. In der Stadt Danzig sind mehrere Quartiere seit 3 Tagen ohne Strom. Dies, weil Wasser an den Stromleitungen gefror und diese unter dem Gewicht zusammenbrachen. In der Schweiz hat die weitgehend klare Winternacht neue Tiefstemperaturen für diesen Winter gebracht. Am Flughafen Bern-Belpmoos wurden minus 17 Grad gemessen, im Dörfchen La Brevin im Neuenburger Jura minus 29,9 Grad. In den höheren Alpentälern war es minus 21 bis minus 28 Grad kalt. In Russland soll der frühere Ölmagnat Michail Chodorkowski in Haft bleiben. Er und sein Geschäftspartner wurden auch im zweiten Prozess schuldig gesprochen. Den beiden wird vorgeworfen, Erdöl im Wert von 27 Milliarden Dollar unterschlagen zu haben. Das Strafmaß steht noch aus. Für die Urteilsbegründung wies der Richter die anwesenden Medienvertreter aus dem Saal. Chodorkowski verbüßt bereits eine 8-jährige Haftstrafe wegen Steuerhinterziehung und Betrugs. Er bezeichnet sich als Opfer der Regierung Putin, weil er sich für die Opposition engagiert habe. Verdächtige Pakete sorgen in Rom bei der Polizei und dem Personal von diplomatischen Vertretungen für Aufregung. In der Botschaft Griechenlands entschärfte die Polizei nach eigenen Angaben eine Paketbombe. Pakete, die in den Botschaften von Venezuela, Dänemark und Monaco eintrafen, hätten sich dagegen als harmlos erwiesen. Vergangene Woche waren in den Botschaften der Schweiz und Chiles Paketbomben explodiert. Je eine Person wurde dabei erheblich verletzt. Zu den Anschlägen bekannte sich eine italienische Anarchistengruppe. In der irakischen Stadt Ramadi, westlich von Bagdad, sind 2 Anschläge verübt worden. Laut Polizei kamen mehr als ein Dutzend Menschen ums Leben, darunter viele Polizisten. Mehr als 40 Personen wurden verletzt, unter ihnen befanden sich auch Zivilisten. Die Anschläge ereigneten sich in der Nähe des Regierungsviertels. Einer der Sprengsätze sei in einem Auto detoniert. Kurz darauf habe sich ein Selbstmordattentäter in die Luft gesprengt. Es sind die ersten Anschläge, seitdem die neue Regierung um Ministerpräsident Maliki im Amt ist. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6.575 Punkten, minus 0,4%. Der Euro wird zu einem Franken 26,85 gehandelt und der Dollar zu 96,34 Rappen.
Info 3 Mittag. Die Themen.
Im Internet versprechen die Rheinsalinen ein volles Streusalzlager. Die Realität sieht anders aus. Hat man den Winter unterschätzt? Für die meisten Russen ist Michail Chodorkowski ein Betrüger. Wir fragen, ob mit dem Schuldspruch nicht doch ein politisches Exempel statuiert wurde. Und die angespannte Lage in der Elfenbeinküste. Was löst da der heutige Generalstreik aus? Gleich.
Das Wetter. Heute aus Westen zunehmend Wolkenfelder, morgen im Norden meist bewölkt und etwas Schnee, zum Teil auch Regen. Temperatur um 0 Grad, im Süden ziemlich sonnig bei 4 Grad. Verkehrsinfo DRS von 12.05 Uhr. In Graubünden ist die A13 Richtung Chur zwischen Zillis und Thusi Süd wegen eines defekten Postautos bis voraussichtlich kurz vor 14 Uhr gesperrt. In der Zentralschweiz auf der A4 Richtung Zug zwischen der Verzweigung Rütihof und Cham stockender Verkehr wegen eines Pannenfahrzeugs im Baustellenbereich. Pannen sind in der Region Bern auf der A1 wegen eines Fahrzeugbrandes beim Autobahnanschluss Kirchberg die Ein- und Ausfahrten gesperrt. Schließlich ist in Berner Jura die A16 Richtung Biel zwischen Davan und Saint-Sebon-Nord wegen eines Unfalls weiterhin gesperrt. Eine Umleitung ist signalisiert.
Info 3 Mittag.
Kalt ist der Winter und es liegt mehr Schnee als auch schon. Für Wintersportler ein Grund zur Freude, eher weniger für jene, die auf den Straßen unterwegs sind. Diese sind schneebedeckt oder vereist. Und das Streusalz ist knapp geworden. Warum eigentlich? Elmar Plotzer ist dieser Frage nachgegangen.
Vielerorts in der Schweiz werden nur noch die Autobahnen, Hauptverkehrsachsen und Kreuzungen gesalzen. Auf Nebenstraßen kann eine Autofahrt also auch mal zu einer Rutschpartie werden. Denn in den Werkhöfen der Gemeinden lagen keine allzu großen Salzvorräte mehr. Und da sowohl die Produktion in den Schweizer Rheinsalinen auf Hochtouren läuft, wie deren Direktor Jürg Lieberherr erklärt.
Unsere Leistung der beiden Salinen ist etwa 2200 Tonnen pro Tag. Wir fahren an der Leistungsgrenze.
Aber das reicht nicht aus, denn der Winter ist dieses Jahr sehr früh gekommen. Schon Anfang Dezember gab es in vielen Teilen der Schweiz Schneefall und kalte Temperaturen. Aber dass das Streusalz knapp wird, das hängt nicht nur mit dem jetzigen Winter zusammen, sondern ist auch noch eine Nachwirkung des letzten Winters.
Der letzte Winter war eben auch extrem stark und hat dazu geführt, dass wir den ganzen Sommer durch unsere Produktion ausliefern mussten, und um die Lager zu füllen unserer Kunden und der Werkhöfe in der ganzen Schweiz.
Das dauerte bis in den Herbst hinein. Und bis dahin kamen die Schweizer Rheinsalinen nicht dazu, selber größere Vorratslager anzulegen. Was jetzt noch erschwerend wirkt, es ist momentan fast nicht möglich, Salz im Ausland zu kaufen. Denn in vielen europäischen Ländern hat der Winter noch härter zugeschlagen. Zwar würden aus den Niederlanden noch 20.000 Tonnen Salz angeliefert, dank eines Vertrags, den man bereits im Frühling abgeschlossen habe, sagt Jürg Lieberherr, Direktor der Rheinsalinen. Aber sonst laufe nichts. Zum Teil würden sogar abgeschlossene Lieferverträge nicht eingehalten.
Wir hatten deutsche Ware geordert, die wurde dann einfach gekappt, weil nicht mehr verfügbar. Wir haben verschiedenen Orts in ganz Europa versucht, was zu kaufen. Manchmal tönt das im Anfang sehr gut, ja, wir haben und so weiter und so fort. Und wenn es dann echt zum Vertragsabschluss kommt, ist dann plötzlich irgendwas dazwischen gekommen.
Da sei man machtlos. Die jetzige Salzknappheit in der Schweiz wird mindestens regional, aber noch durch andere Faktoren verschärft. Den Straßenbau zum Beispiel.
Es gibt doch in den letzten paar Jahren einige Autobahnkilometer mehr. Wenn Sie nur an die Westumfahrung Zürichs denken, wenn Sie in der Westschweiz denken. Straßenausbau führt sicher dazu, dass es etwas mehr Auftausalz braucht.
Sagt Jürg Lieberherr, Direktor der Rheinsalinen, im Beitrag von Elmar Plotzer.
Info 3 Mittag.
Schuldig und zwar wegen angeblichen Öldiebstahls in den 90er Jahren. So das Urteil gegen den ehemaligen Chef des Ölunternehmens Yukos. Michael Chodorkowski sitzt schon seit 7 Jahren hinter Gittern wegen Steuerhinterziehung und Betrug. Nun soll er auch noch des Diebstahls schuldig sein. Was heißt das nun für Chodorkowski? Wie lange muss er noch im Gefängnis bleiben? Das fragte ich vor der Sendung Alexander Sambuk, Politologe in Moskau.
Also die Anklage hat 14 Jahre Haft gefordert mit Anrechnung der bereits laufenden 8 Jahre Haftfrist. Das heißt, im schlimmsten Fall erwartet Chodorkowski und sein Geschäftspartner Lebedev weitere 6 Jahre Haftfrist.
Was erwarten Sie, wann wird dieser Schuldspruch respektive wann wird dieses Strafmaß bekannt gegeben?
Man geht hier davon aus, dass das mehrere Tage laufen wird, bis die Urteilsverkündung zu Ende geht. Das sagen viele Juristen, die diesen Fall kommentieren.
Chodorkowski sitzt ja jetzt schon seit Jahren wegen Geldwäscherei im Gefängnis. Nächstes Jahr wäre diese Strafe abgesessen gewesen. Geht es mit dem heutigen Urteil einfach darum, dass Ministerpräsident Putin einen Erzfeind für weitere Jahre kaltstellen lässt?
Ja, und Medienkommentatoren gingen schon seit längerer Zeit davon aus, dass Chodorkowski nicht wegen in erster Linie Wirtschaftskriminalität seine Frist absitzt, sondern weil er zum Erzfeind von Putin geworden ist. Und laut dieser Theorie wollte Putin diesen gefährlichen politischen Rivalen noch länger in Haft halten. Das heißt, über das Jahr 2012, wenn die Präsidentschaftswahlen stattfinden sollen.
Hierzulande hat man den Eindruck, Chodorkowski sei eine Symbolfigur für die willkürliche Art und Weise, wie die russische Führung mit Andersdenkenden umspringt. Ist Chodorkowski wirklich ausschließlich Opfer?
Aus der Sicht der Mehrheit unserer Bevölkerung ist er natürlich kein Opfer. Vielmehr sehen sie in Chodorkowski jemanden, der sich unrechtmäßig bereichert hatte in den 90er Jahren. Und nur 15% laut Umfragen interessieren sich überhaupt für sein Schicksal. Aber für mich persönlich und für nicht wenige andere Andersdenkenden ist Chodorkowski natürlich ein Opfer der selektiven Justiz. Einer Justiz, die politisch motiviert wird und die sehr gerne der politischen Macht gehorcht.
Und wie kommen Sie zu dieser Einschätzung?
Ich denke, die Anklage klingt einfach fadenscheinig. Stellen Sie mal vor, Ihnen wird unterstellt, ihm und seinem Geschäftspartner Lebedev, Sie hätten fast das ganze Volumen der Produktion aus eigener Firma gestohlen. Und dann fragt sich, wie konnte diese Firma zum größten Steuerzahler in Russland werden? Wie konnte dieser Ölkonzern Yukos zu einem gewinnbringenden Unternehmen überhaupt entwickeln? Deswegen gibt es viele Fragen an das Wesen der Anklage, die nicht beantwortet worden sind. Und die führen uns zum Schluss, Chodorkowski wird verurteilt wegen politischen Gründen in erster Linie und erst in zweiter Linie wahrscheinlich wegen Verstoß gegen bestimmte Gesetze.
Einschätzungen von Alexander Sambuk, er ist Politologe in Moskau.
Info 3 Mittag.
Die Elfenbeinküste. Seit Wochen wird sie von blutigen Unruhen erschüttert. Der abgewählte Präsident Gbagbo will nicht abtreten, dem internationalen Druck nicht nachgeben. Zehntausende Flüchtlinge haben das Land bereits verlassen. Es sind vor allem Anhänger des Wahlsiegers Alassane Ouattara. Dieser hat für heute zu einem Generalstreik in der Elfenbeinküste aufgerufen. Wie ist dieser Aufruf befolgt worden? Das hat mein Kollege Corinne Vinzenz Mark Dugge gefragt. Dugge ist Afrika-Korrespondent der ARD.
Bisher noch nicht, es ist noch zu früh, um das zu sagen. Der Tag ist noch jung an der Elfenbeinküste. Was ich aber denke, ist, dass es dort ohnehin momentan relativ wenig Aktivität gibt in den Büros und Geschäften. Viele trauen sich nicht raus, haben ihre Geschäfte geschlossen gehalten in den letzten Wochen, weil einfach die Lage zu angespannt ist, weil man Angst hat, in gewaltsame Ausschreitungen verwickelt zu werden. Also die Angst regiert an der Elfenbeinküste. Aber sicher, das ist noch ein neuer Schritt in der Eskalation der Stimmungen dort unten an der Elfenbeinküste. Dieser Aufruf von Alassane Ouattara.
Umliegende westafrikanische Staaten haben unterdessen Wirtschaftssanktionen angedroht. Die EU hat solche schon länger ergriffen. Was hat das für eine Wirkung? Wen treffen solche Sanktionen?
Diese Sanktionen treffen natürlich in erster Linie den bisherigen Präsidenten Laurent Gbagbo. Er hat ja immer noch sozusagen die Hoheit gehabt bisher über das Staatsbudget. Er ist dafür verantwortlich, dass all die Beamten, all die Soldaten und Generäle auch ihr Gehalt bekommen. Und das ist natürlich jetzt in Gefahr. Denn in diesem Dezember ist das Gehalt noch ausgezahlt worden, aber für Januar sieht es schon düsterer aus. Das ist natürlich eindeutig ein Schritt, um Laurent Gbagbo finanziell auszubluten und damit auch dazu beizutragen, dass er endgültig den Stuhl räumt.
Neben dieses wirtschaftlichen Drucks gibt es die militärische Option. Andere afrikanische Staaten haben angedroht, militärisch einzugreifen in der Elfenbeinküste. Für wie wahrscheinlich halten Sie das?
Also die USA versuchen ja schon seit geraumer Zeit, die umliegenden Staaten dazu zu bewegen, die UN-Friedenstruppen aufzustocken. Nach deren Überzeugung und auch nach der Überzeugung der UNO sollten das vor allen Dingen Soldaten der umliegenden Staaten sein. Momentan haben wir es ja dort unten bis mit ungefähr 9000 UNO-Soldaten zu tun, unterstützt von 900 französischen Soldaten. Wenn jetzt noch aufgestockt wird, dann werden diese Soldaten sicherlich aus Nigeria vor allen Dingen kommen, so viel ist schon klar. Aber inwieweit diese Soldaten in der Lage sind, dort unten wirklich für Frieden an der Elfenbeinküste zu sorgen, inwieweit sie dazu in der Lage sind, die Zivilbevölkerung vor gewaltsamen Angriffen und Ausschreitungen zu schützen, das, glaube ich, ist sehr, sehr zweifelhaft.
Es ist davon die Rede, dass viele Menschen fliehen aus dem Land, Richtung Liberia vor allem. Was sind das für Menschen, die fliehen und wohin gelangen sie? Was treffen sie dort an in ihrer neuen Heimat?
Es sind vor allen Dingen die Frauen und Kinder, die sich auf den Weg gemacht haben, auf teilweise tagelangen Fußmärschen. Einige haben diese Märsche auch nicht überlebt. Sie sind oft auch krank. Ich höre von Malaria, auch von schweren Durchfallerkrankungen, die dort unten in Afrika ja lebensbedrohlich sein können. Sie kommen völlig entkräftet in Liberia an, im Nachbarland, ein Land, was selber erst vor einigen Jahren aus dem Bürgerkrieg herausgekommen ist und das überhaupt nicht über die Mittel verfügt, diese Flüchtlinge zu betreuen und zu versorgen. Das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen spricht von 14.000 Flüchtlingen, die schon angekommen sind. Man rechnet mit 30.000 Flüchtlingen in den nächsten Tagen. Die Lebensmittel werden wohl schon knapp. Also ich denke, da wird man jetzt schnell reagieren müssen. Die Europäische Union hat schon 5 Millionen Euro an Soforthilfe locker gemacht. Da wird sicherlich viel folgen in den nächsten Tagen.
Informationen und Einschätzungen von Marc Dugge, Afrika-Korrespondent der ARD. So viel Info 3 für den Moment. Uns gibt's wieder um 5 auf DRS3, DRS4 News und DRS Virus. Unsere Adresse im Netz drs.ch. Mein Name Daniel Hofer.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.